Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Sonne lacht und ebenso mein strahlender Gegenüber, möchte ich meinen, denn Episode 211 ist prall gefüllt. Stylisches Kloppe, Buddy-Action, Alienkämpfe und Psycho-Horror, irgendwie alles dabei. Worüber freust du dich denn vielleicht am meisten, lieber Alex?
Ja, also auf jeden Fall heute tatsächlich, wenn ich auf die Trailer schaue, auf den vielleicht verstörendsten Trailer, den ich in 25 bisher gesehen habe oder sehen durfte, musste, alles davon. Mhm. Und so ein bisschen auch auf meine Ruckzuck-Review, um so ein bisschen das zu verarbeiten alles, emotional.
Emotional verarbeiten, okay. Ich bin vielleicht heute ein bisschen bei Buddy-Action hängen geblieben, auch mit Blick auf die Trailer. Bin mal gespannt, wo deine Reise und Meinung dahin geht. Ich bin natürlich auf jeden Fall darüber erfreut, dass wir wieder zusammengefunden haben, aber auch selbstverständlich auf die Reviews. Du hast jetzt schon geteasert, du musst emotional was verarbeiten anscheinend.
Da mehr kriegst du aus mir erstmal nicht raus.
Okay, mehr krieg ich nicht raus. Dann sei gespannt, bei mir geht's heute sehr exotisch und transzendierend zu. Ich hoffe, du bist angeschnallt. Und ich hoffe, das hat alle Zuhörenden jetzt da draußen schon ordentlich gebockt. Wie immer gilt, bleib dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, wir haben es im Intro schon anklingen lassen. Gefühlt, wenn ich nach draußen schaue mit den Temperaturen, haben wir den Frühling einfach direkt geskippt, sind direkt zum Sommer übergegangen. Auch zu erkennen, wir sehen uns ja jetzt hier nur über die Webcam, die sind jetzt endlich T-Shirts und Tanktops angekommen bei uns daheim. Und
es geht ja ein bisschen zu freizügig schon los ja jetzt im Mai.
Es ist nicht anders machbar tatsächlich bei den fast 30 Grad, die es tatsächlich hier in Köln heute am Aufzeichnungstag sind. Ich freue mich aber immer, dich auch im T-Shirt begrüßen zu dürfen, lieber Ronny. Manchmal ist auch weniger mehr, also wie du möchtest.
Das finde ich okay. Behalt dir diesen Spruch mal selbst im Kopf, denn ich versuche jetzt den Rest der Sendung meinen Blick von deinem opulenten Brusthaar abzuwenden. Mal gucken, wie gut mir das gelingt.
Ja, sehr schön. Genau.
Ja, sehr schön.
Haben wir direkt auch das Wetter abgehandelt, würde ich sagen.
Genau, gibt es noch was anderes? Irgendwelche weltpolitischen Themen? Oder noch viel wichtiger, wir nehmen die erste Folge jetzt mit Teams auf, nachdem wir das letzte Mal schon Skype verabschiedet haben. Vielleicht auch noch eine kleine Randnotiz. Mal gucken, wie gut wir durchkommen.
Interessanter Punkt, wir kommen ja von der Nerd Science. Von daher kann man sagen, genau, offiziell ja Skype abgekündigt. Und das ist jetzt hier der erste Wurf mit Teams. The future is now.
The future is now. Also wir haben hier keine Partei ergriffen. Ne? Also es würde jetzt wahrscheinlich alles gehen. Zoom und oder jegliches anderes Kommunikationstool.
Ich wollte gerade sagen, das schon, wenn man aber jetzt über Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, Skype verwendet hat, war der Sprung zu Teams, was so die bestehenden Kontakte und Chats betrifft, die Hürde war denkbar gering, sage ich mal, als jetzt hier komplett das Ökosystem zu wechseln, sage ich mal. Von daher.
Das stimmt.
Heute in Teams.
Trotzdem keine Werbung.
In Teams.
Okay, direkt ins Phrasenschwein irgendwie den Fünfer stecken, bitte.
Genau, von daher würde ich sagen, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, hätte ich vorgeschlagen, lass uns doch direkt mal in die Ruckzuck-Reviews einstarten.
Ja.
Und du hast wieder deine fast mittlerweile standesgemäßen zwei Reviews mitgebracht.
Ja, das ist mir eine Pflicht.
Ich nur eine, wo ich so ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen mehr Redebedarf habe. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir eine Überschneidung haben, aber wer jetzt die letzten ein, zwei Episoden gesehen hat, der kann sich wahrscheinlich eins und eins zusammenzählen, wo bei mir die Reise hingeht.
Gehört, Alex. Episoden gehört.
Was habe ich gesagt? Gesehen?
Gesehen, ja. Erlebt hätte ich noch durchgehen lassen.
Ah, erlebt, ja, wollte ich gerade sagen, genau. You can fix it in post. Aber fang du doch dann gerne an.
Ja gut, dann fange ich an. Zwei Reviews im Gepäck und ich versuche diesmal, du hast es vorher schon, bevor wir hier aufgenommen haben, ein bisschen gesagt, vielleicht schaffen wir es wieder, die Ruckzuck-Reviews auch ihrem Namen gerecht zu werden, weil in der letzten Episode ist es ein bisschen lang geworden. Die zweite Review bei mir vielleicht heute auch wieder ein bisschen lang. Mal schauen. Ich habe zuerst mitgebracht und da hat Alex schon in den letzten Sendungen nur wieder drauf bestanden, Paddington in Peru, der dritte Teil der Bärchentrilogie mittlerweile.
Oh, jetzt bin ich gespannt, mit welcher strengen Brille soll er das jetzt hier quasi in deine Wertungsmatrix eingehen?
Ha, witzigerweise gerade ohne Brille hier am Moderieren, weil warm und frisch vom Duschen. Aber ja, ich versuche mal hier objektiv reinzuschlittern. Paddington 3, also Paddington in Peru, kam am 30.01. in die Kinos. Diesmal neuer Regisseur, Dougal Wilson, der hier übernommen hat. Das war ja schon so ein bisschen, wird das genauso gut. Und bei der Besetzung gab es einen Wechsel, und zwar Emily Mortimer ersetzt Sally Hawkins. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum das eigentlich so war, beziehungsweise so gekommen ist.
Mhm.
Für alle, die von Paddington oder Paddington Peru noch nichts gehört haben, Paddington kehrt nach Peru zurück, also da, wo er eigentlich herkommt, um seine geliebte Tante Lucy zu besuchen, die jetzt im Heim für pensionierte Bären lebt. Und mit der gesamten Familie Brown im Schlepptau beginnt ein aufregendes Abenteuer, als ein Geheimnis sie auf eine unerwartete Reise durch den Amazonas-Regenwald und hinauf zu den Berggipfeln Perus führt.
Mhm.
Haben wir von Deadline Hollywood geklaut, passt aber soweit ganz gut. Und ich meine, ich als großer Fan von Teil 1 und 2, du weißt es, ja, Teil 2 galt ja lange bei Rotten Tomatoes als bester Film aller Zeiten, gab es jetzt schon, wie soll ich sagen, waren die Erwartungen hoch? Ich habe aber versucht, ohne Vorurteile und Erwartungen reinzugehen.
Ist das überhaupt möglich noch?
Ja, ist das überhaupt möglich?
Nach diesen überragenden Zweifeln, ja, die da vorangegangen sind.
Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken und eine Angst hat sich tatsächlich bestätigt. Dadurch, dass die Geschichte aus diesem alltäglichen Trubel in London herausgelöst wird.
In so ein exotisches Setting jetzt.
Genau, und wir jetzt in so ein exotischeres Setting plötzlich landen, verliert so der erzählerische Rahmen ein bisschen seinen Charme. Und direkt mutiert das Ganze zu einem bunten Familienabenteuerfilm. Jetzt denken sich alle, was war es denn vorher? War doch das Gleiche. Und ja, irgendwie war es das auch, aber jetzt wird es halt so richtig bunt, peruanisch, Abenteuer, viele wilde Aktionen. Und dadurch geht für mich, möchte ich behaupten, auch so ein bisschen dieser unterschwellige, trockene Humor verloren, den Paddington auch immer so in mehreren Szenen ausgemacht hat. Denn es überwiegt der Dschungel, auch dieser Dschungel voller schriller Charaktere, was sich einfach, und das muss ich leider sagen, ein bisschen negativ von den ersten beiden Teilen abhebt. Und sowohl die tollpatschigen als auch die emotionalen Szenen, die die ersten beiden Teile so stark gemacht haben, wirken durch die Bank weg weniger organisch, sondern ein Stück weit stärker konstruiert und abgehandelt. In Summe bleibt Paddington in Peru für mich nach wie vor ein guter, toller Familienfilm. Vor allem auch audiovisuell ist es nach wie vor echt toll, was sie da wieder abgeliefert haben. Aber wie gesagt, das Setting hebt sich zu sehr ab. Ich hätte mir vorstellen können, dass auch ein drittes Mal London als Handlungsort funktioniert hätte. Außerdem fehlt mir ein bisschen die Raffinesse hinsichtlich Witz und Timings, habe ich gerade eben schon angerissen. Und dadurch hält sich das neueste Abenteuer, wie soll ich sagen, tapfer. Allerdings leidet so ein bisschen die Magie aus den Vorgängern, die sie eben, wie gesagt, nahezu zu perfekten Filmen gemacht haben. Das Internet bzw. die Reviews bestätigen das ein Stück weit. IMDb geht hier noch am härtesten ins Gericht. Eine 6,7, das ist schon deutlich unter den 7 plus oder noch ein bisschen mehr als 7,5, glaube ich, für den zweiten Teil. Also wesentlich weiter drunter. Rotten Tomatoes auch ein Stück weit unter den ersten beiden. 93 bei den Kritikern und 91% bei den Zuschauern. Ich muss aber sagen, also gerade der zweite Teil finde ich halt saustark, unerreicht, muss man ein Stück weit sagen. Ich gebe dem Film dadurch, dass er jetzt so einen ganz neuen, merkwürdigen Familien, ja, schiebe ich mal ein, Vibe hat, nur noch 3,5 von 5 Sternen.
Mhm.
Ja.
Schon ein bisschen, ein Stück weit streng. Warst du, also war Enttäuschung da einfach? Also, weil du hast zwar gesagt, ohne Erwartungshaltung, aber.
Ja, ein Stück schon. Du hattest gerade auch im zweiten Teil, fing man dann an, auch so, ich sag mal, so größere Antagonisten einzuführen. Das hat super funktioniert, weil es einfach stark gespielt wurde. Also Hugh Grant einfach eine saugeile Figur. Und jetzt hat man Antonio Banderas, man hat auch nochmal die Coleman mit ins Boot geholt. Das sind alles super abgefahrene Charaktere mit wenig Profil und das hat für mich halt nicht so ganz funktioniert.
Sehr eindimensional und polarisierend. Also
ja, stark, schon ein Stück weit. Man, irgendwie hat man das Gefühl, das hat man alle schon mal gesehen. Den kecken Bootsfahrer, der einen durch den Dschungel lotst oder irgendwie so eine Art Doppelagentin möchte ich jetzt fast schon so ein kleines bisschen vorspoilern. I don't know. Hat mich halt nicht ganz so dolle überzeugt, leider.
Verstehe. Aber ja, ich war ja nur eine Frage der Zeit, bis du es mitbringst und da einschiebst, ne? Irgendwie so ein Stück weit, von daher.
Ja, musste ich auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, nach wie vor ist immer noch ein guter, netter Familienfilm, aber so dieses Niveau von diesen wirklich starken ersten und vor allem auch vom zweiten Teil, kriegt er halt nicht ganz erreicht, leider.
Alles klar.
Nichtsdestotrotz, Alex, Teil 1 und 2 bitte immer noch nachholen. Ja,
ist auch hier auf jeden Fall auf der Liste und wird irgendwann auch passieren.
Irgendwann sagt er da.
Irgendwann sagt er da. Allerspätestens, wenn der Nachwuchs alt genug ist. Allerspätestens.
Das finde ich gut. Gab es denn was Wichtigeres, was du jetzt vorher noch reinschieben musstest? Beziehungsweise was, wenn ja, was war's?
Ich weiß nicht, ob dir entgangen ist, dass letzten Freitag der 25. April war. Da kam auf Netflix Havoc online. Der neue Gareth Evans Film. Wir haben über den Trailer gesprochen. Ich habe erklärt, dass Gareth Evans so mit zu den, wenn nicht sogar der beste Action-Regisseur ist. Und da rede ich jetzt so von, ich sag mal, Hand-to-Hand-Action, so Richtung John Wick, weniger Richtung Michael Bay, Boom Boom. Mhm. Erwartungshaltung war hoch, weil die Trailers hatten wir ihn, oder der Trailer hatten wir bescheinigt, waren ziemlich nice, tatsächlich.
Ja, ich hatte ja so ein, zwei Bedenken.
Genau. Und
Hashtag fliegende Waschmaschinen, die es auch in unseren Podcast-Titel geschafft haben.
Genau. Und ich sag mal so, die Bedenken waren, so kann ich schon mal vorwegnehmen, leider berechtigt. Und erstmal die Frage noch vorweg, ob du ihn auch schon sehen konntest.
Alex, ich habe dir den großen Gefallen getan und wollte es nicht auf meiner Watchlist versumpfen lassen, weil ich so gespannt war, was du sagst. Und ich habe ihn auch kurzfristig eingeschoben und kann ein bisschen mitreden, wenn du willst.
Das ist total knurke.
Aber
es ist
deine Review.
Jo, ich meine, worum geht's? Der Film ist, was die Handlung betrifft, so ein Stück weit all over the place. Du hast einen geschundenen Polizisten der Mordkommission, der Dreck am Stecken hatte, mit seiner alten Gang da einen, was war denn das, ein Drogendeal, der schiefgegangen ist in seiner Vergangenheit, hat seine Familie verloren, da existiert irgendwie eine Mutter und ein Kind, die kurz eingeführt werden. Dann hat er aber auch noch irgendeinen Deal mit dem aktuellen Bürgermeister und das ist dann so auch das Einzige, was die Handlung vorantreibt. Der sucht nämlich seinen Sohn, der selber in Schweinskram verstrickt ist und da sich mit den chinesischen Triaden anlegt. Wenn das jetzt komplizierter klingt, als es oder sehr kompliziert klingt, dann ja, kann ich das verstehen. Es ist aber weit weniger kompliziert, als ihr denkt, denn alles, was ich gerade erzählt habe, ist völlig belanglos, wird auch zum Großteil nicht weiterverfolgt, hat keine Relevanz. Zum Beispiel die Familie von dem Protagonisten von Tom Hardy porträtiert, spielt überhaupt keine Rolle mehr dann für den weiteren Verlauf der Handlung. Die wird eingeführt, um dann eigentlich irgendwie nie wieder drüber zu sprechen. Vermutlich, um den Protagonisten sympathischer zu machen. Das gelingt aber überhaupt gar nicht, aus meiner Sicht. Also der bleibt eigentlich so ein Stück weit auch jemanden, wo man nicht so final für routen kann, dass er es irgendwie schafft. Also man hangelt sich dann so oder man klammert sich dann so an den einen, der vielleicht weniger korrupt ist als der Rest oder weniger Dreck am Stecken hat. Aber unterm Strich sind die alle sehr, sehr grau, die Figuren. Ich vermute, das war mit Absicht, aber es hat es mir sehr schwer gemacht, tatsächlich, um reinzukommen. Aber gut, okay, ich meine, gut, Handlungen, die Kröte kann man schlucken, ist nicht so pralle. Lass uns doch mal zur Action gucken. Großer Opener ist diese besagte Waschmaschinensequenz.
Waschmaschinensequenz, ja.
In einer irgendwie gefühlt, ich sag mal, zum Teil zumindest echten Straßensetting, das dann aber gepaart wird mit einem aufwendigen CGI-Straßensetting, das zu 100% von CGI-Fahrzeugen befahren wird. Und das zieht sich durch den ganzen Film und auch nicht in besonders gut, muss ich leider sagen. Also die Special Effects, das lässt schon ganz schön zu wünschen übrig. Und ich glaube, man hat sich dafür entschieden, um so hochstilisierten Look and Feel hinzukriegen. Auch die Sets sind sehr, die ganze Straße ist oder diese ganze Stadt ist dreckig, verqualmt, moody. Ich glaube, das ist schon alles gewollt und diese, wie die Autos sich bewegen, dadurch, dass die komplett CGI sind, das hat mich noch am ehesten an Sin City erinnert. Da hat es aber irgendwie für mich funktioniert, weil das alles so überstilisiert war. Aber es zu paaren mit diesen realen Settings, es ist für mich nicht so final zusammengekommen. Also es war ein sehr eigener Look. Das ist cool, weil man hebt sich ab, aber er hat nicht funktioniert für mich so final. Weiß nicht, wie du das empfunden hast. Und ich kann erstmal weitermachen, dann kannst du ja kurz noch irgendwie deine Senf dazugeben.
Okay, gut, stempel mich einfach ab.
Ja. Die Action selber, wenn sie denn dann kommt, und unterm Strich muss ich sagen, auch da gab es für mich zu wenig große Actionsequenzen. Beziehungsweise es gibt halt nur effektiv so zwei, drei richtig große, die besagte Autoverfolgung am Anfang, die wir im Trailer gesehen haben, und dann primär auch Shootouts. Also man ist ein bisschen weggegangen von wo Gareth Evans gut ist, ne, bei The Raid und The Raid 2, klar, da gibt's auch Schießereien, aber da ist es mehr wirklich so dieses klassische Martial Arts. Das ist hier nur angedeutet, primär wird geschossen und das ist gut gemacht, handwerklich meiner Meinung nach, von der Choreo, auch von den Effekten, wo sie denn nötig sind. Es ist sehr blutig, das ist alles das, was ich mir erhofft hatte und gewünscht hatte. Und ich fand das auch cool. Und gerade bei der zweiten großen Actionsequenz, diesem Club, da fand ich es total cool. Das ist so unübersichtlich. Aber wenn du es wirklich mal runterbrichst, da passieren halt tatsächlich auch 4 Schießereien gleichzeitig, die alle mitverfolgt werden von der Kamera. Das habe ich so, muss ich gestehen, fast noch nicht gesehen. Also du verfolgst quasi, die Kamera springt die ganze Zeit zwischen unterschiedlichen Parteien, die Schießereien haben. Das war echt nice. Unterm Strich aber bin ich tatsächlich einigermaßen enttäuscht gewesen. Ich war dabei primär auch noch, habe mich gefreut, weil Timothy Olyphant, den sehe ich gerne, der spielt ja so ein bisschen den Bad Cop, was witzig ist, weil es sind alles Bad Cops. Und der macht das übrigens richtig dolle gut, finde ich. Das war so für mich so ein bisschen der Lichtblick, einen coolen, widerlichen Antagonisten zu haben. Tom Hardy macht das unterm Strich irgendwie auch gut. Ich glaube, das waren so Regieanweisungen, aber er wird halt nicht sympathisch. Das Drehbuch ist einfach unglaublich schwach in Summe. Es ist, also es krankte unterm Strich aus meiner Sicht überall. Das Internet sieht das übrigens genauso und dann lasse ich dich auch gerne nochmal reden, weil du es angesprochen hattest, IMDb watcht ab 5,8 nur noch auf IMDb. Und was ich richtig spannend finde, und das wollte ich noch einmal dir mitgeben, weil ich dann auch dazu noch deine Meinung hören möchte, Rotten Tomatoes ist sonst immer so, oh, es ist ein schlechter Actionfilm, okay, die Kritiker watchen es ab, aber die Zuschauer geben trotzdem 90%, wenn die Action gut ist. Rotten Tomatoes sagt 65% Kritikerscore, 38 Zuschauerscore, also ein Actionfilm, den die Mehrheit der Zuschauer nicht gut findet. Was ist denn da schiefgelaufen? Genau, erzähl du mal vielleicht, bevor ich dann zu meiner finalen Wertung komme.
Ja, gerne. Du hast mir schon ein bisschen den roten Teppich ausgebreitet und ich habe versucht, meine Erwartungen runterzuschrauben. Bin dir ja gefolgt. The Raid 1 und 2, also großes Action-Bombast, Hand-to-Hand-Combat-Kino.
Da sind wir uns schon einig, oder?
Da sind wir uns absolut einig. Ja. Genau, du hast ja letztens nochmal auch wiederholt, die letzten Filme von Gareth Evans waren so ein bisschen mixed.
Apostel, ne? Ja.
Apostel, genau, bin jetzt hier, also habe meine Erwartungen runtergeschraubt, konnte mich überhaupt gar nicht anfreuen mit der Öffnungssequenz, die für mich gefühlt komplett aus dem Rechner kam. Also gefühlt schon komplett CGI, unrealistische Autos.
Ich meine, die Kamerafahrten, wie sie es probieren, da waren schon auch nette Sachen dabei, sie auszuprobieren, ja, aber es kam halt nicht zusammen oder es fehlt das Budget, wie auch immer.
Also. Und wie du gesagt hast, den ganzen Film über sieht man extrem computergenerierte Autos, Set-Extension, das fällt unglaublich dolle auf. Ja. Man weiß, oder es fällt auch auf, ohne dass man es weiß, dass viel nachgedreht wurde. Der Film war ja ewig lange in der Postproduktionshölle, dass man dann teilweise Nachdrehsachen erkennt, die von der Ausleuchtung überhaupt gar nicht stimmig in die Szenen passen. Das fand ich auch ein bisschen off-putting. Es konzentriert sich auf zwei, ich würde eher sagen, abgesehen von der Öffnungssequenz, auf zwei Actionsequenzen, die es da hat es mich gerade gewundert, dass du es gar nicht so rausgeholt hast, die so zerschnitten und so wackelig gefilmt waren, dass ich teilweise gar nicht mehr folgen konnte, wer jetzt genau wen über den Haufen ballert. Und das hat mich auch so rausgeworfen. Und auch, dass man eine Stunde warten muss, bis die erste Actionsequenz kommt.
Das ist es. Ja, viel Exposition, die viel halt auch Exposition. Super schwach ist, Mann.
Ja, also. Graue Charaktere, eindimensional, der Plot schon tausendmal irgendwie in anderen Filmen besser gesehen, schneller erzählt bekommen. Nur, dass man dann hier auf Actionsequenzen geht, die okay sind, aber da wird so viel geschossen, so viel geballert. Wir haben den jetzt zu zweit geguckt, also ich mit meiner besseren Hälfte, die ist da super schnell rausgegangen, weil sie meinte, also sie geht gleich ein Buch lesen in einen anderen Raum, stresst sie hart, überfordert sie, ist einfach nicht cool. Und da gehe ich halt voll mit. Also hätte nicht gerechnet, dass es mich so hart abtönt, der Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jo. Also bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe aus der Action so ein Stück weit schon rausbekommen, was ich wollte. Ja, die Pace durch dieses Zerschnitten, die war super hoch. Was halt witzig ist, weil zum Beispiel der Weg in den Club war ein One-Shot. Ein nett versuchter. Der ging relativ lang, wo ich dachte, boah, wenn er das jetzt haltet, also durchzieht, dann wäre das hier vielleicht eine coole Idee. Aber dann wird halt irgendwann wieder einfach, also normal geschnitten, sage ich mal. Ich fand es, wie gesagt, von der Choreografie sehr, sehr cool. Das große Finale war gut, aber gerade die Clubszene mit den unterschiedlichen Plot, ja, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Szenen, die man dann weiterverfolgt, fand ich noch ein interessanter Ansatz irgendwie. Und ich habe da auch ein bisschen was rausziehen können tatsächlich. Ich fand es, wie gesagt, ich konnte verstehen, wo man hin wollte, was man versucht hat, stilistisch auch zu machen, kann das soweit anrechnen. Ich war initial tatsächlich einfach, weil ich gehypt war, weil ich Gareth Evans gut finde, weil ich Timothy Olyphant cool fand, weil ein bisschen die Action ja auch durchaus da war, so bin ich initial bei 3,5 gelandet. Aber mit so ein bisschen Abstand ist das so einfach nicht mehr vertretbar und realistisch bin ich eher bei 3. Ich vermute mal, du noch bei weniger. Und mit den 3 bin ich ja so in etwa schon so ein Stück weit bei den Kritikern und auch so ein Stück weit beim IMDb-Rating angekommen. Und es bricht mir ein kleines bisschen das Herz, aber ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht so rückblickend muss ich sagen, ja, ist halt eine Netflix-Produktion, ne? Was habe ich irgendwie auch fast erwartet, ne? Muss man ehrlich sagen. Weil Apostel war es ja auch schon. Und es ist cool, dass die irgendwie da ihm Geld geben, damit er Filme macht, aber scheinbar, weiß ich nicht.
Du hast deine Wertung gerade gesagt. 3. Du sagst 3. Ich habe ihn sogar echt noch eine gute Schublade tiefer einsortiert und würde ihm 2 von 5 Sternen mitgeben, weil ich war schon echt underwhelmed.
Kann ich verstehen. Ich glaube, dann sind wir mit den 2,5 in Summe auch, glaube ich, beide gut vertretbar dabei.
Ja.
So, aber dann erzähl doch mal. Du hast ja auch gesagt, deine zweite Review, da hast du durchaus Redebedarf noch. Dann erzähl doch mal.
Endlich nachgeholt, Alex. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob du dich schon mal hier irgendwie angerissen hast im Verlauf dieses Podcasts die letzten 3 Jahre. Und zwar habe ich mitgebracht Severance Staffel 1.
Erzähl mir mehr.
Hast du es gesehen?
Ich bin up to date, könnte man sagen.
Du bist up to date. Du bist sogar schon in die zweite Staffel reingedüst.
Ich bin mit der zweiten Staffel fertig.
Ah, bist du gar schon fertig. Okay, habe ich noch nicht gewusst. Wir hatten aber noch nie drüber geredet, richtig?
Wir haben da nie drüber gesprochen, ne?
Nee, gut. Dann fasse ich nochmal für alle Unwissenden zusammen. Also Severance ist eine Apple TV Plus Serie, die kam am 18. Februar 2022 raus. Also schon vor über 3 Jahren. Und ich hatte mir die damals schon mal in die Watchlist abgespeichert. Und es hat jetzt aber tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, 3 Jahre gedauert, bis ich sie jetzt geguckt habe. Denn mittlerweile ist auch die zweite Staffel raus. Die ist am 17. Januar gestartet. Also gute 3 Jahre später. Ben Stiller, witzigerweise, eine treibende Kraft in der Produktion, hat einen Großteil der Folgen inszeniert, also Regie geführt, aber auch mitproduziert. Besetzung, Adam Scott unter anderem dabei, Britt Lower, John Turturro und Tramell Tillman. Er hat eine sehr besondere Rolle, sieht man demnächst auch mal noch in weiteren größeren Blockbustern.
Der geht gerade steil, ja.
Das
war sein Sprungbrett.
Ja. Genau, der wird weiter steil gehen. Für alles Weitere gerne mal bei IMDb vorbeischauen. Und nochmal kurz zusammengefasst, um was es geht.
Ja, erzähl mal.
Mark leitet ein Büroteam in einem Unternehmen, das ein drastisches Verfahren anwendet. Die Erinnerungen der Angestellten werden zwischen Arbeits- und Privatleben vollständig getrennt. So existieren 2 Persönlichkeiten, unwissend voneinander. Als ein mysteriöser Ex-Kollege außerhalb der Firma auftaucht, beginnt Mark an seiner Realität zu zweifeln. Die Suche nach der Wahrheit führt ihn tief in die dunklen Geheimnisse seiner Arbeit und seiner eigenen Identität. Klingt sehr dramatisch. Vielleicht kriege ich es gleich herauskristallisiert, ob sich das auch in der ersten Staffel erstmal nur auch wirklich, ob das so auch trägt. Wortfindungsstörung, mein Gott. So, ich habe etwas gebraucht, um herauszufinden, wie ich in diese Review starte. Und ähnlich schwer habe ich mich auch mit der ersten Folge von Severance getan. Das Tempo fand ich damals, vor 4 Wochen oder so, extrem ruhig, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Episode. Und es wird dir klar und einigermaßen strukturiert die Welt gezeigt und auch erklärt. Und dafür nehme ich auch Zeit. Das war für mich erstmal so ein bisschen ungewohnt vom Tempo. Das heißt aber auch, es geht ein bisschen oder sehr stark sogar mysteriös los in der ersten Szene. Und ich hatte folgende Befürchtung. Das Setting wird etabliert, das große Ganze bleibt vielleicht aber ewig im Verborgenen und irgendwann verrennt sich die Serie. Zu viele unbeantwortete Fragen gibt es dann vielleicht. Und dann ist der
Lust.
Und dann, genau, ich wollte es nicht sagen. Und dann ist vielleicht die erste Staffel zu Ende. Allerdings machen Skript und Regie, finde ich, vieles, vieles richtig. Die Fragen, die aufgeworfen werden, die werden so gut wie möglich beantwortet bzw. beleuchtet oder zumindest so zurechtgeschoben, dass sie die Handlung sinnvoll weiterführen. Das Tempo, fand ich so mit der zweiten, dritten Folge, war sogar eine sehr angenehme, entschleunigte Abwechslung mal wieder, im Gegensatz zum schnellen Schneiden, Puff, Peng. Viele Momente und Szenen können sich dadurch entfalten, atmen und auch mal nachwirken. Das Set-Design finde ich super stark, ist auch immer wieder Thema von verschiedenen Influencern, die so diese Farbcodes auseinanderziehen. Ich fand auch dieses eigentliche Setting, ich komme nochmal auf diesen Begriff, in diesem Retro-Realismus ganz geil. Also es fühlt sich alles wie 80er Jahre an, aber sie ist
genau,
trotzdem.
Genau, also ja, das war auch interessant. Ich habe eine Weile tatsächlich gebraucht, um final zu verstehen, wann spielt es denn jetzt nun wirklich?
Ja.
Weil auch draußen die ganzen Autos sind ja.
Ja, es fahren immer riesige Parkplätze, ne? Nur uralte Autos rum.
Ja, genau.
Aber trotzdem taucht ab und zu mal ein Smartphone auf. Das heißt, du bist schon irgendwie in so einer parallelen Jetztzeit, was Severance dann klar in das Sci-Fi-Genre setzt. Und allein im Verlauf der ersten Staffel passieren auch dann sehr viele Dinge. Die Charaktere werden beleuchtet und entwickelt, die Nebencharaktere werden Stück für Stück als Antagonisten etabliert, das Setting wird stetig vergrößert. Und die größte Überraschung, die ich dann so beim Gucken aber hatte, war, ich dachte erst, es bleibt bei diesem niederschwelligen Sci-Fi-Ansatz. Und mit Adam Scott in der Hauptrolle, ja, man kennt ihn von Parks and Recreation, ging ich zuerst davon aus, dass du auch mehr humorvolle Einlagen vielleicht sogar bekommst, was teilweise in ganz kleinen Nuancen und Noten auch vorkommt. Ganz wenig. Jedoch kippt Severance spätestens in der Hälfte von der ersten Staffel zum super spannenden Thriller. Und damit habe ich echt nicht gerechnet, dass die Serie sich halt so hart dahin verschiebt. Es geht um Lügen, Verrat und öfter als gedacht auch um Leben und Tod an sich. Und immer wieder kommt es vor.
Glauben.
Und Glauben auch. Und immer wieder kommt es vor, dass Episoden mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger enden, was einen total in die Serie halt reinzwingt und hineinzieht. Und alles kumuliert in der letzten Episode, also Folge 9 von der ersten Staffel, die ist so unglaublich gut geschrieben, extrem stark gespielt und einfach in meinen Augen perfekt inszeniert ist. Und IMDb bestätigt das ein bisschen. Da haben über alles die User der Folge eine 9,7 gegeben. Also kann man schon von Meisterwerk-Status sprechen.
Ja.
Und würdest du hier schon reinkrätschen, sonst würde ich auch schon ein Fazit für mich ziehen.
Mach doch erstmal dein Fazit.
Okay, dann stellst du dich diesmal hin. Man muss sagen, nicht jede Episode ist ganz so stark wie die letzte, aber immer eigentlich im Bereich eines sehr gut. Und ich habe bis jetzt halt nur ein bisschen auch dieses Set-Design erwähnt, dieser fiktionalen Arbeitswelt, was Farbcodes, Geometrie und die Ausstattung ganz allgemein angeht. Möchte ich da doch gar nicht tiefer noch hineinsteigen, aber das ist auch echt toll gemacht. Du hast einen extrem guten Score, der hängen bleibt. Du hast ein hervorragendes Intro-Design und meine Begeisterung ist sicherlich schon herauszuhören. Severance Staffel 1 liefert in allen Bereichen in meinen Augen eine extrem starke Performance ab. Sie ist gut geschrieben, gespielt und inszeniert. Sie ist dadurch mysteriös, spannend und absolut unterhaltsam. Es gibt sicherlich, habe ich nochmal so drüber nachgedacht, ein, zwei Details, die später nicht mehr aufgegriffen werden im Verlauf der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob sie in Staffel 2 noch fortgeführt werden. Aber es gibt für mich echt nichts, was ich irgendwie sinnigerweise kritisieren kann in Staffel 1. Und Severance ist damit in meinen Augen, jetzt muss ich lange überlegen, eine nahezu perfekte Serie. Und auch das spiegelt sich ein Stück weit bei den Kritikern wider. 8,7 steht die ganze Serie gerade bei IMDb. Also weiß gar nicht, wo Game of Thrones aktuell noch steht. Das war auch so im 9er Bereich höher. Ja, aber trotzdem richtig, richtig stark. Rotten Tomatoes, da liegt die Serie bei 96% bei den Kritikern. Ein gutes Stück drunter bei den Zuschauern, 78%, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich sage, ich finde nichts und gebe der Serie halt, und das habe ich lange nicht gemacht, 5 von 5 Sternen mit für die erste Staffel. Und eine uneingeschränkte Guckempfehlung und Auftrag, das auch nachzuholen.
Bin ich d'accord mit. Ich kann verstehen, dass es vielleicht einige Leute abtönt, wie du gesagt hast, weil das Setting, also gerade, du kannst kein gutes Marketing machen, ne? Es sind halt irgendwie weiße Wände, so Büro, worum geht's, ich verstehe es nicht. Und dann startest du in die Serie rein und es ist, wie gesagt, ein ruhiges Erzähltempo. Es ist nicht so richtig super reißerisch gemacht. Das kann man dem Ganzen negativ auslegen, beziehungsweise ich kann verstehen, dass es vielleicht Leute so ein bisschen auch initial abtürnt oder sie Schwierigkeiten haben, reinzukommen. Mir ging's ganz anders, mir ging's wie dir. Ich war eigentlich relativ schnell gehuckt. Ich fand das Erzähltempo auch angenehm anders, um reinzukommen in diese Welt, weil die ja ganz eigene Spielregeln hat, die da nahegebracht werden, so versucht werden, nahezubringen. Beziehungsweise sie lassen halt diese Figuren einfach leben. Und du siehst und dadurch musst du es halt irgendwann so ein Stück weit akzeptieren, auch wenn du es vielleicht nicht komplett nachvollziehen kannst. Und als ich dieses Setup initial gelesen habe, dachte ich mir, ja, ist eine ganz nette Idee, aber so irgendwie getrennte Persönlichkeiten hatte man ja schon mal, worüber ich aber da gar nicht nachgedacht hatte und das war für mich so der relevante Kicker, ist, dass durch dieses Trennen erlebt halt die Privatfigur, ich versuche jetzt hier nicht den Terminologie der Serie aufzugreifen unbedingt und von Inis und Audis zu sprechen, aber erlebt die Privatfigur nur privat und für die Arbeitsfigur ist es halt wirklich immer nur Arbeit. Also diese Transferleistung habe ich einfach nicht hinbekommen, wie es für sie sich für die anfühlt halt so. Ne? Und das war für mich der Kicker, wo ich dachte, uff, jo, das ist natürlich ethisch, glaube ich.
Okay.
Ethisch und moralisch.
Oh, das klingt gut,
Also die diverse Checkboxen, die da quasi die Serie für mich abhacken kann, so ein bisschen, wo sie, glaube ich, auch Kritik äußern wollen. Und wie du gesagt hast, ich finde, das Cast ist super on point. Die spielen das überragend, bekommen aber auch ein ganz starkes Drehbuch an die Hand. Du hast einen richtig geilen Soundtrack, unglaublich gutes Set-Design. Also es kommen halt alle Departments zusammen. Und wie ich schon so oft gesagt habe, wenn es gibt halt diese Momente, dass wenn das alles so zusammenkommt, dass dann was Magisches passiert. Mhm. Und meiner Meinung nach schaffen sie das bei Severance. Und ich behaupte auch, du kannst dich auf die zweite Staffel freuen weiterhin. Nichtsdestotrotz bleibt für mich so ein bisschen diese Angst, weil ich Lost angesprochen habe, dass sie nicht mir zufriedenstellend alle Fragen beantwortet kriegen.
Okay.
Mhm. Ich weiß nicht mal, ob sie das wollen, um ehrlich zu sein. Aber ich hätte sie gerne. Das ist aber nicht meine Entscheidung. Deswegen war ich initial erstmal so bei 4,5. Ich kann aber absolut verstehen, auch da 5 zu geben und freue mich natürlich, dass du es auch eingeschoben hast und bin sehr gespannt dann auch, was du zu der zweiten Staffel dann noch sagst. Und ich hoffe, dass wir nicht ganz so lange auf die dritte warten müssen.
Also 3 Jahre war jetzt schon echt ein Brett, wenn ich überlege, wie die erste Staffel endet. Kleiner Minispoiler, dass man jetzt wirklich so lange warten musste. Aber ich glaube, Mr. Cook von Apple hat höchstpersönlich verkündet, dass die dritte Staffel in Auftrag gegeben wurde. Ja. Und man munkelt, dass man sie vielleicht nächstes Jahr schon angespült bekommt.
Hätte ich kein Problem mit. Aber genau, die dritte Staffel ist bestätigt. Auch das ist ja gut zu wissen. Mhm. Erstmal. Das ist so ein Vorteil ein bisschen bei den Apple TV-Serien, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, Apple ist da jemand, der nicht einfach absetzt, sondern sagt, jo, dann macht halt erstmal fertig so noch. Wie viele Staffeln braucht er noch? 1, 2, okay, naja, dann gucken wir mal irgendwie, ob wir das hinkriegen so, ne? Selbst wenn vielleicht die Quote nicht hinhaut. Aber aktuell, gerade jetzt auch durch die zweite Staffel, ist es, glaube ich, richtig steil gegangen und auch nochmal so final in Social Media angekommen. Und wenn ich Social Media sage, ein Stück weit Popkultur auch.
Ich will es auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich habe passenderweise dazu gerade gelesen, dass Apple TV Plus nach wie vor extreme Verluste macht als Service. Das ist schon eine Hausnummer. Und dass Severance jetzt auch nicht lösen wird, das Problem. Nee, aber ich bin gespannt, weil es gab wohl jetzt schon Kürzungen. Also ich hoffe einfach, dass Severance da noch ein bisschen zieht und leben darf und bin da ganz froh drüber.
Das ist auch ein anderes Thema nochmal oder ein eigenes Thema, das man auch gerne beleuchten könnte, dieses Apple TV Plus Thema. Ich weiß nicht, ob die wirklich jemals vorhatten, dass das ein Streaming-Dienst ist, der tatsächlich sich selbst tragen kann. Einfach nur ein Portfolio von einem der größten Konzerne der Welt einfach da ist, um das Portfolio rund zu machen und die Kohle kommt irgendwo anders her final. Aber ja, ist ein interessantes Thema.
Ja, andere Sendung.
Andere Sendung, genau.
Herausforderungen unserer Zukunfts-Ichs.
Genau, wir kommen von den Ruckzuck-Reviews zu den Releases.
Das klingt auch stark. Und dann darf ich wieder übernehmen und wir gucken mal ganz kurz, was rauskommt in den Kinos und auf den Streaming-Plattformen, wo wir gerade waren. Vorher gibt es aber noch einen kleinen Recap und zwar wieder ins Prime-Video-Abonnement heimlich reingeschlichen am 24.04. hat sich, was für ein Satzbau, Ash unter der Regie von Flying Lotus, Künstlername eines Musikers und jetzt auch Regisseurs mittlerweile, ein Sci-Fi, wie nennt man es am besten, also wo ein sehr abstrakter Sci-Fi-Horror-Film, glaube ich, sowas in die Richtung. Also auf jeden Fall ist Isaac Gonzalez dabei und Aaron Paul, auch Iko Uwais ist mit dabei. Kritiken fallen extrem gemischt aus und gar nicht so gut, weil es war auch, es soll sich wohl ja anfühlen wie eine Black Mirror Folge, die jetzt auf 90 Minuten oder mehr gestreckt wurde. Aber wir haben sie erwähnt. Ihr wisst Bescheid. Macht daraus, was ihr wollt. Gucken wir in die Zukunft. Ab dem 8.5. nächste Woche kommt Last Breath in die Kinos mit Woody Harrelson und Simi Liu unter anderem. Regie hat Alex Parkinson geführt, der auch die Dokumentation gemacht hat über so einen Taucherunfall, wo trotz aller widrigen Bedingungen ein Taucherteam versucht hat, den verschollenen Kollegen aus den tiefsten Meeres eben da wieder herauszuretten. Yes. Bergen wäre der falsche Ausdruck. hot or not, Alex?
ich kann dir sagen, es ist durchaus hot.
Okay, dann ich war ein bisschen gelangweilt von dem Trailer, weil ich dachte, das ist so typisch US-Pathos-Kino, aber ich will nicht mal sagen, ich bin gespannt. Ich sag mal, ja, okay, komm, ich sag auch hot. Auch am 8.5. kommt in die Kinos Hurry Up Tomorrow, unter anderem mit der Jenna Ortega und Abel Tesfaye in den Hauptrollen. Also auch hier ein Musiker, der sich jetzt, wie sagt man am besten, jetzt dem Schauspiel widmet. Und geht auch ein bisschen in so eine schrille Psycho-Horror-Richtung. Hast du den Trailer da gesehen?
Ja, bin ich aber. Also hat mich nicht abgeholt, sage ich.
Also hot or not? Eher not?
Not.
Ich bin auch eher beim not, weil ich dann nicht weiß, ist es wirklich weiß ich einfach nicht zu schätzen oder ist es für mich, kommt es einfach nicht richtig bei mir an. Auch am 8.5. Islands, neuer Film von Jan-Ole Gerster, der Kollege, der Oboe gemacht hat damals. Hier so ein neues, auch Mystery-Drama, möchte ich meinen. Trailer sah ganz nett gemacht aus. Hot or not? Was gehört?
Not.
Ja, ich habe, also Jan-Ole Gerster finde ich gut, aber ich sag ja auch eher not. Der Trailer fand ich war ein bisschen komisch. Ab dem 9.5. Drunter und Drüber, eine Amazon Prime Serienproduktion aus Österreich, unter anderem aber mit Julia Jentsch. Da geht es um einen Friedhof, der vor dem Konkurs steht und jetzt mit, keine Ahnung, neuen Mitteln irgendwie seine Finanzen aufbessern muss. Also sehr schwarzhumorig, fand den Trailer sehr cool, ist glaube ich eine Miniserie. Ich habe nirgendwo finden können, wie viele Folgen eigentlich, aber ich glaube, das würde ich mir mal angucken. Das hat eine ganz coole Handschrift gehabt, deswegen wäre es bei mir ein Hot. Und bei dir, Alex? Schon mal gehört?
Ich habe nichts von gehört. Ich bin bei den Deutschen, muss ich aber auch gestehen, ein Stück weit raus. Ja, eher not daher aus Unwissenheit aber nur.
Okay, dann Shell kennt's. Vielleicht komme ich irgendwann dazu, mir das mal reinzudübeln und dann bringe ich es vielleicht mal mit.
Jo, mach mal.
Ab 15.05. neuer Film von Steven Soderbergh in den Kinos. Black Bag zu Deutsch oder deutscher Untertitel Doppeltes Spiel mit Michael Fassbender und der Kate Blanchett. Wieder so ein bisschen Doppelagenten Schubidu-Gedönse. Hot or not?
Sehr hot, weil Steven Soderbergh ist bei mir erstmal so ein Auto-Hot ein Stück weit. Sah sehr interessant aus. Cast fand ich cool. Fand ich gut.
Weiter noch am 15.05. ein großes Revival, kann man sagen. Ja. Destination Bloodlines. Der sechste Teil und so eine Art Reboot, Soft Reboot. Oder ein Requel, wie du immer so schön sagst. Ja. Ja. Hast du da den Trailer gesehen?
Ich habe den Trailer gesehen, ich habe das alles gesehen, was dazu rauskam. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür noch da ist, also für diese Art von Film. Ich bin raus. Ich habe die ersten tatsächlich, glaube ich, im Teenie-Alter fand ich das saugeil da so.
Ich fand den ersten Teil auch cool, als Kind.
Also ich fand die zwei noch cool und irgendwie die drei noch gesehen und dann bin ich aber irgendwie so ein Stück weit rausgerutscht aus der Szene und ich weiß nicht, ob die Welt da jetzt wirklich drauf gewartet hat.
Ja, weiß auch nicht. Ich finde mich da eher in der Not-Fraktion. Und du?
Der ist same.
Okay. Dann noch was anderes. Rumors, zu Deutsch Tanz der Titanen wieder. Kate Blanchett unter anderem mit dabei. Da geht es quasi um einen G7-Gipfel, die sich irgendwo in einem Park treffen und dann wird es zu einer Art übersinnlichen Zombie-Psycho-
jo.
Klamotte. Also ich kann es gar nicht, ich konnte es in dem Trailer gar nicht richtig greifen. Es könnte wirklich abgefahrener, cooler Scheiß sein oder irgendwie, keine Ahnung. Wenn du nicht high bist, kommst du da nicht durch. I don't know. Für mich erstmal ein Not.
Auch ein Not, ja.
Okay, dann schauen wir noch eins weiter. Transamazonia habe ich mal hier mit reingeballert. Helena Zengel spielt weiter auf, jetzt in einem neuen Film von Pia Marais, also spielt eher in Südamerika. Trailer sah so ein bisschen schwermütig aus. Da geht's da irgendwie, spielt sie eine Überlebende, wird dann als Heilige irgendwie anerkannt, die Wunderheilerin und rutscht aber irgendwie in so einen südamerikanischen Konflikt zwischen Ureingeborenen und machthungrigen Typen. Also war mir echt ein bisschen zu kompliziert schon, der Trailer an sich. Deswegen, ich hätte es mir gerne mal angeguckt, alleine wegen ihr, aber vielleicht gucke ich mir erstmal die Legende von Ochi mit dir an,
ja.
Bevor ich mit sowas
das schwer. Das wäre für mich auch eher, ja.
Also bei mir auch ein Not. Und ab 15.05. auf Netflix kommt noch Love, Death and Robots Staffel 4. Haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
Stimmt, aber erstmal hot, weil Anthologieserie kann man gut weggucken, wird nicht alles der große Wurf sein, wie es immer war. Aber ich bin mir sicher, sind bestimmt auch wieder eine Handvoll Perlen dabei.
Denke auch. Autohot gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ab 16.05. noch, wir bleiben bei Streaming, auf Apple TV Plus kommt Murderbot raus, eine neue Serie mit Alexander Skarsgård. Ja. Da mal reingeguckt in den Trailer?
Ja, auf jeden Fall. War vom Titel irgendwie initial auch und vom Cast mega abgeturnt. Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte mir, okay, es sieht irgendwie doch irgendwie ganz kurzweilig aus. Maybe. Das Apple TV Plus Abo ist ja gelöst, von daher,
Ich finde die Maybe Trailer... Hot. Ich finde die Trailer oftmals bei Apple nicht so geil und das hat mich jetzt hier auch nicht so richtig angeturnt. Aber falls du da mal
ich fand es irgendwie von der Handlung dann irgendwie doch vielleicht ganz interessant und von daher schauen wir mal, gerade mit dem Titel.
Bring ihn gerne mit, Alex. Bring ihn gerne Alright. Mit. Was kannst du noch demnächst vielleicht mitbringen, Alex? Und damit rutschen wir zu den News.
Zu den News? Roadhouse 2 auf Prime kann man demnächst mitbringen. Da wird es jetzt nämlich einigermaßen konkret. Wussten wir ja, dass er kommen soll, hatten wir ja drüber gesprochen. Also das Remake mit Jake Gyllenhaal. Hatten wir ja ausgiebig drüber gesprochen. Ist jetzt nicht so super gut weggekommen bei uns beiden. Aber jetzt wissen wir, da haben wir ihn wieder. Gibt's auch, glaube ich, mittlerweile. Kannst auch Bingo mitspielen. Guy Ritchie wird's, der den zweiten Teil von Roadhouse directen wird für Prime. Und ich sag mal so, vermutlich ähnlich wie dann die 1 wird die 2 so nicht so komplett schlecht, aber vermutlich auch nicht so richtig dolle gut. Macht mal. Aber es ist interessant, weil Guy Ritchie scheinbar dann so Streaming-Diensthüpfer. Jetzt demnächst erstmal mit Fountain of Youth bei Apple TV.
Ja,
nächstes
richtig.
Jahr wahrscheinlich. Oder weiß ich, wann es kommt. Ich vermute mal nächstes Jahr, weil ich meine, Guy Ritchie, der hat ja irgendwie Turnaround-Phasen, bis der Film fertig ist und rauskommt. Können wir vorstellen, nächstes Jahr vielleicht. Oder jetzt bei Prime. Sehr, sehr interessant.
Ja, bin ich auch super interessiert dran. Vor allem, er löst auf dem Regieposten Doug Liman ab, der ja sich, glaube ich, ein bisschen zerstritten hat mit Prime beziehungsweise mit MGM, weil der hatte ja damals auf einen Kinorelease gehofft. Und da ist man doch dann ein bisschen im Zoff auseinandergegangen.
Jo, von daher bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht, gerade weil auch die Arbeitsgrundlage fehlt, weil das Remake ist jetzt geremaked. Jetzt wird quasi neuer Content gebraucht, ein neues Drehbuch, ein frisches.
Meinst du denn, man hätte die Handschrift von Doug Liman erkannt oder bist du mit Guy Ritchie zufrieden?
Ich glaube, das passt da ganz gut rein. Doug Liman hat zwar prinzipiell eine Handschrift, die ist aber, glaube ich, ein bisschen bei Roadhouse auch abhanden gekommen, hatten wir, glaube ich, den Film auch bescheinigt ein Stück weit.
Ja, denke auch, dass da Guy Ritchie gut reinpassen kann und wird.
Ja, Action ist ja, glaube ich, so sein etabliertes Metier durchaus auch. Und das bringt uns auch direkt zu den Trailern, hätte ich vorgeschlagen.
Ah, eine sehr gute Überleitung, Alex.
Danke. Und du hattest ja Buddy-Action oder Buddy-Comedy oder Buddy-Action-Comedy angesprochen.
Beides richtig, beides okay.
Und deswegen lass uns doch kurz über den Trailer für Heads of State sprechen. Ebenfalls ein Prime-Produktion.
Hab ich ihn mit auf die Liste geschmissen und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, auch darüber zu reden. Ist ein Film mit Idris Elba und John Cena in den Hauptrollen. Priyanka Chopra Jones natürlich nicht vergessen hier noch in der Erwähnung. Und Idris Elba und John Cena spielen jeweils die beiden Staatsoberhäupter der USA und Großbritannien. Sind so ein bisschen, haben so eine Fehde, weil sie sich gegenseitig nicht leiden können. Zumindest Idris Elba als englischer Premier mag John Cena als US-Präsidenten nicht, der mal ein Schauspieler war.
Also das Schwarzenegger-Vergleich ist naheliegend, oder? Auch mit den Muskeln wird, glaube ich, auch gestresst im Trailer schon.
Ja, geht in die gute Richtung. Und dann werden sie aber mit der Air Force One oder sowas überfallen und müssen sich dann abgestürzt bodymäßig in einem Actionfeuerwerk, möchte ich mal meinen, da wieder zurück in die Zivilisation kämpfen.
Mhm. Sieht doch so aus, als wäre Idris Elba vielleicht mal so ein Ex-Militär gewesen, also hat da durchaus Erfahrung. Also so ein bisschen hier siehe G20, auch Prime-Produktion, die ja jetzt lief. Nur hier geht's halt full-blown Klamauk.
Yes.
Und ja, der Film wird vermutlich nicht gut werden, aber ich fand den Trailer unglaublich lustig. Ich sehe Idris Elba gerne, John Cena ist da auch irgendwie on point. Es sah aus, als hätten sie schon irgendwie auch Spaß gehabt. Durchaus auch große Action, ja, die war so ein bisschen wackelig hier und da mit dem VFX-Einsatz, aber ich glaube, das kann man echt gut weggucken am 2. Juli.
Ich habe den vor allem draufgesetzt, weil die Chemie hat im Trailer schon irgendwie gestimmt.
Ja,
das hat mich, das war eine gute Voraussetzung. Ja, du hast so ein bisschen CGI-Feuerwerk mit dem Flugzeug, du hast zum Schluss aber eher handgemachte Action, da fliegt ja so ein Feuerwehrauto durch die Luft, wo ich dachte, okay, es könnte ein guter Misch werden. Ich glaube, die wissen, was sie da haben. Und ganz interessant fand ich, der gleiche Regisseur von Nobody und Hardcore Henry. Also der Kollege kennt sich, glaube ich, aus dem Budget, was er hat, relativ rauszuholen.
Ja, Nobody war ich jetzt nicht so super überzeugt, aber klar, der wird jetzt das Rad nicht neu erfinden.
Das glaube ich auch
nicht. Kann man gut weggucken.
Es könnte eine unterhaltsame Body-Action-Comedy werden.
Ja, also erhoffe ich mir auch und freue mich da auf irgendwie einen netten Sommerabend im Juli.
2. Juli. 2. Juli, genau. Und wenn er denn rauskommt, ist er hier wieder in den Releases zu finden.
Genau, vielleicht bringt ihn ja auch einer von uns beiden mit oder beide.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, Tito. So, das nächste in der Liste. Ich weiß, wir wussten, dass es kommt. Ich weiß nicht, ob die Welt darauf wartet. Der nächste Predator-Film ist am Start. Was heißt der nächste?
Predator Badlands.
Genau, wir hatten ja Prey. Ist jetzt nicht Predator im Namen, aber das war ja der letzte Predator-Film. Jetzt kommt vom gleichen Regisseur Predator Badlands, also vom Trachten, wie heißt der Trachtenberg?
Dan Trachtenberg.
Yo, neues Cast natürlich, anderes Setting, Elle Fanning, das bekannte Gesicht, sage ich mal, im Trailer. Wie fandest du es denn? Erzähl doch mal erstmal von deiner Seite.
Okay, jetzt schubst du den Ball direkt zu mir.
Ja, na klar, ein bisschen hier Dialog.
Na, wir fanden Prey ganz cool, oder? War ja so ein bisschen halt...
Ja, war okay.
Also
Ich glaube, du fandest vielleicht cooler als ich, aber ja.
Ich fand ihn ganz cool, weil er so ein bisschen Back to the Roots war, ist ein bisschen zurückgenommen, war natürlich ein anderes Setting, hatte aber nochmal so frischen Wind in dieses ganze Genre gebracht und viele fiebern ja jetzt entgegen, dass so dieses ganze Predator- und Alien-Universum auch durch Alien Romulus wieder so neu entfacht wird, also dieses Feuer neu entfacht wird. Ich hatte jetzt hier aber in dem Trailer so die Bedenken, ist das jetzt irgendwie größer, schneller, weiter als Prey und kann er das vielleicht aber gar nicht so liefern?
Ja, interessanterweise jetzt ja hier auch die Kinoauswertung. So nach dem Motto, jetzt rechtfertigen wir euch die Kinoauswertung. Guck mal, es ist größer, aufwendiger, mehr Budget.
Jetzt werden sie direkt wieder frech und wollen es probieren, ne?
Genau. So, und ich muss gestehen, ja, ich stehe auf Alien, aber ich stand nie auf Predator. Und auch bei Alien vs. Predator, ja, ich habe das irgendwie geguckt, aber ich bin mit diesem Predator-Universum nie warm geworden. Ich habe die Figuren, diese Faszination um diese Figuren nie so ganz verstanden. Mhm. Da ich persönlich fand, und um das einmal abzuschließen, der Badlands-Trailer sah jetzt nicht komplett schlecht aus. Gibt bestimmt auch noch mal einen, der vielleicht noch ein bisschen besser oder mich besser abholt, weil er kommt erst am 6. November ins Kino. Das ist noch ein bisschen Luft.
Ist auch nur ein Teaser-Trailer, muss man sagen.
Genau, eben deswegen so. Es gab aber auch noch einen Trailer für Predator Killer of Killers. Mhm. Eine Anthologie-Animationsserie.
Auch von Dan Trachtenberg.
Genau, die wiederum in verschiedenen Zeitepochen quasi die stärksten Krieger gegen den Predator quasi gegenüberstellt. Also unterschiedliche Epochen, zum Beispiel irgendwie die...
Auf der Erde, muss man dazu sagen.
Auf der Erde, genau. Zum Beispiel ist voll da die Japan in der einen Episode und in der anderen Episode halt irgendwie eine andere. Immer unterschiedliche Epochen. Deswegen Anthologieserie. Und das sah interessant aus. Das fand ich fast cooler als den Trailer von Predator Badlands, um ehrlich zu sein. Da hat man sich auch natürlich, glaube ich, visuell Anleihen bei, ich sag ganz vorsichtig, Arcane geholt.
Oh, visuell. Okay. Ja.
Fand ich so vom Animationsstil einfach, vom Shading, vom Rendering irgendwie.
Okay.
Ich fand es sah ganz nett aus. Das würde ich noch eher mir angucken wollen als ein großes Predator Badlands.
Also ich finde es ganz cool bei Badlands, dass der Predator anscheinend jetzt so eine Art Protagonist wird und nicht mehr der absolute Super-Uber-Duper-Feind. Ist auch ein neuer Ansatz. Also, vielleicht auch nochmal frischer Wind, so für das Prey-Universum. Ich fand die letzte Szene geil, aber den Teaser-Trailer an sich, wie er gemacht war, nicht so gut. Von daher, ich hätte gerne mal noch einen vollwertigen Trailer.
Same.
Aber ob ich dafür ins Kino gehe? Uff.
Hast noch bis November Zeit, dir zu überlegen.
Ich überleg's mir, Alex. Vielleicht bin ich bei dem anderen, der eine Woche später kommt, ein bisschen schon offener oder sicherer.
Genau, der nächste November-Film. Erinnert ihr euch an Now You See Me?
Der letzte Teil von 2016, Now You See Me 2.
Wenn Ronny sagt, genau, der letzte Teil, meint er den zweiten Now You See Me. Und ich kann mich da gar nicht ganz genau dran erinnern, weil ich war dafür im Kino.
Da
kann ich mich erinnern.
Oh, wow.
Und ich war nicht so overwhelmed vom zweiten Teil mehr. Also der erste fand ich echt ganz cool.
Ja.
Das ist der Grund, weshalb ich für den zweiten ins Kino gegangen bin. Und dann verschwand das Franchise in Anführungszeiten. Und das war auch in Ordnung. Und jetzt, 10 Jahre später.
Fast 10 Jahre später, ja.
Und ich habe tatsächlich auch gar nicht mitverfolgt, dass das irgendwie in der Pipe ist. Kommt halt Now You See Me, Now You Don't. Now You See Me 3.
Teil 3.
Okay, wieder Ruben Fleischer am Start, Mr. Zombieland.
Ja, also ist jetzt sein erster Auftritt.
Ja.
Innerhalb
also,
des Now You See Me.
Ich meinte, ja, wieder, weil Ruben
mit
Fleischer mal wieder mit Jesse Eisenberg und Woody Harrelson sieht man, sehen wir die Sachen ja gerne, ne? Zombieland 1 und 2 fanden wir, glaube ich, beide ganz gut.
Mhm.
Das ganze Originalcast kommt quasi mit zurück, obwohl sie im Trailer noch damit kokettieren, dass sie nicht zurückkommen. Das weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben direkt. Du hast ein neues Cast um Justice Smith auch wieder. Rosamund Pike als Antagonist. Ja, es sah irgendwie wieder ganz unterhaltsam aus. Sie haben ja auch im Trailer direkt diesen Satz irgendwie, wie war das mit 8 Magier gegen so ein
Verbrechersyndikat.
Ja. Gegen ein Verbrechersyndikat. Und ich dachte, yo, ist das Käse? Na klar. Gehe ich dafür ins Kino? Nope. Aber würde ich mir den mal am Streaming an einem Freitagabend angucken? Ja, irgendwie schon. Einfach weil das Cast ist.
Das Cast ist ja auch nochmal erwähnenswert hinsichtlich Isla Fischer ist zurück. Die hat es ja in den zweiten Teil damals nicht mehr geschafft, weil sie da gerade schwanger war.
Schwanger war, ja.
Ja, wurde ersetzt durch Lizzie Kaplan, die jetzt aber raus ist, weil sie anscheinend nicht angefragt wurde, für den dritten mitzuspielen, was ich ein bisschen weird finde. Aber okay.
Die ist bestimmt der Cameo dann.
Maybe auch das, wenn es noch mehr Schauspieler braucht, gerne so. Und nochmal, um es zurechtzurücken oder zu rechtfertigen, 90 Millionen hat der zweite Teil gekostet und er hat 330 Millionen eingespielt. Also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der dritte Teil kommt. Und jetzt kommt er.
Jetzt kommt er.
Ja, also
Kino. Haben wir darauf gewartet?
Nee, ich war auch total überrascht, dass da noch was kommt. Aber jetzt ist er da, Alex. Jetzt ist er da. Jetzt müssen wir damit umgehen. Gehe ich dafür ins Kino, wie gesagt?
Nee. Zum Thema gehe ich ins Kino und ich habe es im Intro angedeutet, ich muss über den Trailer für Weapons sprechen.
Mhm. Bitte tun Sie das.
Ja, ist der neue Film von Zach Cregger, der hat Barbarian gemacht. Da war der Trailer auch schon super abgefahren, super cool, mit einer geilen Premise. Den Film selber fand ich dann unterm Strich nicht mehr ganz so gut.
Hast du mitgebracht, ja.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass das hier absolut nicht der Fall ist. Ich kann dir aber sagen, dass es gab hier einfach kurze Sequenzen in diesem Trailer, die Bilder, das ist fucking verstörend. ich habe schon mehrfach gesagt, dieses Wort, es trifft aber leider hier tatsächlich zu, Albtraum induzierend, für mich persönlich. Also es gibt da so einen kurzen Moment mit diesem Kind im Unterricht, das so ein bisschen, oder eine
krank
eine
aussieht.
Ja, und eine junge Frau, die die Gabel nicht aus dem Gesicht kriegen möchte. Das schon, dass ich sage, yo, mein lieber Schwan, ey. Also das war schon viel. Julia Garner ist hier am Start. Da war ich auch noch ein bisschen skeptisch, weil der hatte ich ja in meiner Wolfman-Review unterstellt. Ich will nicht sagen, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gemeint, es war vielleicht auch einfach Regieanweisungen. Sie macht hier, glaube ich, einen deutlich besseren Job. Von daher würde ich mich freuen auch. Sie ist ja jetzt auch der weibliche Silver Surfer bei den Fantastic Four. Also die, von der sehen wir mehr quasi. Up and coming.
Mhm.
Trailer war mega. Also es geht im Prinzip um...
Ich wollte gerade sagen,
sie spielt eine Lehrerin, deren Schulklasse von einer Nacht zur anderen verschwindet. Also alle Kinder nur aus dieser einen Klasse.
Mm. Punkt. Um die gleiche Uhrzeit rennen sie aus den Häusern und verschwinden in der Nacht und sind nie wieder gesehen.
Genau.
Und
jetzt
dann
liegt natürlich naheliegend, der kleinste gemeinsame Nenner ist dann natürlich die Klassenlehrerin. Und das sieht die Stadt genauso.
Ja. Und ist dann so ein bisschen Lynch-Mob-artig unterwegs. Und ich dachte, das ist so ein bisschen so ein Psycho-Mystery-Thriller. Aber wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie in der zweiten Hälfte des Trailers passiert vieles und viel
Schrägerkram auch
Wildes vor allem. Und ich dachte so, also ich habe mich so ein bisschen, ich weiß einfach nach wie vor stark finde, so ein bisschen an Hereditary erinnert gefühlt, wo du die erste Hälfte denkst, oh ja, okay, das ist unangenehm. Und in der zweiten Hälfte ist so, what the fuck, jetzt fühle ich mich.
Ich will noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das war ja das Problem, das ich bei Barbarian hatte. Da war ja die Premise cool und die erste Hälfte geht es auch um genau dieses Geheimnis des Films und dann wird das Geheimnis gelüftet und es geht um nochmal was ganz anderes und das war handlungsmäßig nicht so gut umgesetzt. Jetzt macht der Trailer das ja auch so, weil es geht um dieses Geheimnis, dann siehst du aber die Kinder sogar weglaufen. Und dann siehst du auch irgendwie scheinbar, dass es nicht nur um die Kinder geht, weil den Erwachsenen ja dann auch schräger Kram passiert. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich es einzuordnen habe und ob der Film am Ende wirklich auch gut ist. Aber der Trailer, oh.
Ja, der ist Premium. Den finde ich gut.
So, genau. 7. August ist nicht mehr ganz so lange hin.
Mhm. Ist noch ein bisschen, um auch nochmal drüber nachzudenken. Aber kam für mich auch aus dem Left Field, so wie du so schön immer sagst. Und finde ich stark.
Genau. Zum Thema findest du stark.
Mann, heute ist ja hier eine große Überleitungsrevue par excellence.
Ja. The Smashing Machine.
Was verbirgt sich denn dahinter?
Das ist eine gute Frage. Ich war ein bisschen schockiert zuerst, weil ich habe tatsächlich vielleicht eine gute Minute gebraucht, um zu rallern, dass das der neue Film mit Dwayne The Rock Johnson ist. Und Emily Blunt, also man trifft sich jetzt wieder nach dem Exkurs in den Dschungel, genau. Der neue Film von Benny Safdie.
Kennt man als Hauptdarsteller oder Darsteller, ne, Oppenheimer und sowas. Oder zuletzt zum Beispiel auch Licorice Pizza. Oder als Regisseur von Uncut Gems.
Ja. Mit Adam Sandler, genau.
Yes.
Ja, den fand ich ja nur okay, sag ich mal. Aber das sah hier super funky aus. Also
ja, Dwayne The Rock Johnson spielt Michael Kerr, einen UFC-Champion oder Ringer, Mixed Martial Arts Kämpfer. Der ersten Stunde, so UFC aus den 90er Jahren, wo sie gegründet wurde. Und das war ein Kollege, der hat relativ viele Kämpfe gewonnen und hat auch einen sehr rabiaten Kampfstil oder einen sehr, sehr auffallenden Stil, der sich, glaube ich, eingeprägt hat bei den Leuten.
Mhm. Also das basiert ja so auf wahren Begebenheiten.
Richtig, genau. Das ist die Quintessenz.
Und sowohl Dwayne Johnson als auch Emily Blunt haben, ich sag mal, Make-up bekommen. Sehe durchaus
vorsichtig gesagt.
Vorsichtig gesagt, bei Emily Blunt, okay, die erkennt man, glaube ich, vom ersten Blick. Bei Dwayne Johnson dachte ich mir, holy moly, Junge. Weil es gibt auf der Welt, glaube ich, nur so ein, zwei Leute, die so einen Körperbau haben. Mhm. Von daher naheliegend, aber ich, wie gesagt, ich habe eine Minute gebraucht im Trailer, bis ich es dann tatsächlich so zusammengekriegt habe.
Also sind Prosthetics in seinem Gesicht, um ihn halt so ein bisschen näher an Michael Kerr heranzurücken, aber ja, ich fand auch, es war erstmal super schwer zu erkennen.
Also was ja gut ist, übrigens, ne? So, weil ich glaube, es hilft mir, wenn ich nicht Dwayne Johnson sehe, sondern ihm halt auch die Möglichkeit gebe zu Schauspielern, denn ich glaube, der Film bietet hier die Möglichkeit, das konnte der Trailer ihm, glaube ich, auch schon bescheinigen und ich behaupte auch immer noch, dass er kein schlechter Schauspieler ist und vielleicht ist das ja so ein bisschen die Plattform, so ein bisschen mehr rauszuholen und aus diesem Stereotyp weiter auszubrechen, den er sich irgendwie so ein Stück weit selbst auch gemacht hat. Und was noch?
Man munkelt ja schon ein bisschen, ist das The Rocks Bewerbung schon
für die Oscars?
Für die Oscars? Ob das reicht? Weiß ich nicht.
Prosthetics sind immer ein guter Kicker für die Oscar-Nominierung.
Ja, ein bisschen zugenommen hat er auch, hilft vielleicht auch nochmal. Muss man sehen. Ich habe mich ein bisschen an The Wrestler erinnert gefühlt von Aronofsky.
Ja, richtig.
Weiß nicht, ob es in die gleiche Richtung geht. Es sah ein bisschen mehr nach Sportler-Drama aus und nicht ganz so abgefahren,
aber
düster vielleicht.
Aber es war audiovisuell schon sehr interessant gemacht, weil es hat teilweise so ein bisschen dokumentarischen Stil und man hat sich auch, also von der Art und Weise, wie die Cinematografie das diese Sequenzen handelt, und man hat sich wirklich entschieden, den auf 16 mm zu drehen. Mhm. Also das ist nicht in Postproduktion passiert, es ist auch nicht 35 mm, sondern wirklich 16 mm, was halt so ein hartes Filmkorn mit sich bringt. Mhm. Und das irgendwie so ein bisschen aussehen lässt, dadurch, dass dann auch so dokumentarisch gefilmt ist, wie man so Dokus aus den 70ern tatsächlich, nicht so wie aus den 90ern. Also
ich musste auch erstmal recherchieren, von wann eigentlich die UFC oder in welchem Jahrzehnt das gespielt hatte.
Ja, weil gefühlt sieht es noch 20 Jahre älter aus, ne?
Ja, sieht älter aus und basiert ja auch ein Stück weit auf nicht nur wahren Begebenheiten, sondern auf einer bereits bestehenden Dokumentation von 2002, die das Leben oder das Schaffen oder die Sportlerkarriere von Michael Kerr schon mal beleuchtet hat. Mit dem gleichnamigen Titel, by the way.
Es gibt leider noch keinen deutschen Kinostarttermin. Der amerikanische oder US-amerikanische Kinostarttermin ist der 3. Oktober. Könnt mir vorstellen, bei dem Cast ist das sicherlich auch eine zeitnahe Nummer dann bei uns in dem Dreh.
Auf jeden Fall.
Es erinnert aber nichts daran, dass ich sagen muss, wahrscheinlich wird das wieder so ein typischer Film, der, keine Ahnung, vielleicht Oscar-Nominierung bekommt, der mich aber jetzt nicht so richtig hookt, dass ich sage, das muss ich unbedingt sehen. Einfach vom Genre her.
Ja, leider. Bei Wrestling oder so war es bis jetzt ja generell raus, ne? Was auch trotz dessen, dass The Rock mitspielt, angeht.
Genau. Und ich habe aber deinen geguckt, ne? Übrigens.
Ah, Fighting With My Family.
Den habe ich ja geguckt. Ja. Extra für dich.
Ja. Und den fandst du auch gar nicht so schlecht, oder?
Ja, der war auch nicht schlecht.
Siehst du, war
ich sage nicht, dass der vielleicht schlecht ist, wenn ich ihn gucken würde. Ich muss mich aber dafür entscheiden.
Ja, das müsste ich hier aber auch machen. Und ich wüsste auch hier nicht, ob ich da ins Kino gehe. Kann ich jetzt sehen, weiß nicht. Lass uns doch mal abwarten, bis der bei uns wieder in den Releases auftaucht, Alex.
Yes, das ist ein guter Plan, glaube ich.
Finde ich auch.
So, da war alles dabei heute.
Da war alles dabei, ja, genau. Und ich wollte eigentlich jetzt schon wieder die nächste Überleitung schaffen für alle, die nächsten Releases und die nächsten Releases und die Releases danach halt noch verfolgen wollen.
Was müssen wir machen?
Ja, am besten halt uns abonnieren auf allen möglichen Podcast-Plattformen und idealerweise auch Feedback geben und auch auf den sozialen Medien halt abonnieren. Das zum Beispiel bei Instagram. Und ihr findet uns immer unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Und oder benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Nach wie vor, das kann ich wirklich jeder und jede merken. Gerne noch 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify und noch eine Rezension schreiben. Also wir freuen uns wirklich über jede Kommunikation.
Ja, das geht schon.
Das geht schon klar, oder?
Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir es im Kasten. Und ich danke fürs Zuhören.
Ich mache hier eben die Musik an und bedanke mich auch, ja.
Und fürs Mitmachen natürlich auf deiner Seite. Ich renne jetzt zum Fenster und hoffe, dass die bisschen Abkühlung eintritt. Und jammere quasi schon im Mai über den heißen Sommer.
Halte durch, Alex, es wird noch schlimmer.
Global Warming at its best. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.